Sechste Erinnerung: Kartoffelschnaps. Erik ging täglich seine Runden und suchte nach Antworten, wie er seine Familie retten konnte. Bis er den Briefempfängern so lange vom Winter im Waldland erzählt hatte, dass auch in Otnoga der erste Herbstschnee fiel. Noch immer hatte er nicht das Gefühl, hier aufgewachsen zu sein. Er war nach wie vor ein Fremder. Und seine Erinnerungen kehrten nicht so zurück, wie er hofft. Erkannt hatte ihn wohl auch niemand. Außer mir natürlich. Aber bis wir uns unterhalten sollten, verging noch einige Zeit. So erlebte er weiter nur als Beobachter, wie die letzten Tage seiner Kindheit aussahen, aber nicht anfühlten. An die Sternenscheibe dachte er gar nicht mehr. Erika hatte die Instrumente des Spielmannszugs an einen anderen Ort gebracht und nicht verraten, wohin, aber zumindest noch gedroht, damit niemand die kostbare Lyra stiehlt oder die Trommeln zum Marschieren in den verdammten... Zu guter Letzt verrätst du, Plaudertasche, das Versteck vielleicht noch nach einem Kartoffelschnaps zu viel. Am ersten Schneetag kam Erik zum Ende seiner Tour mit einem mittelschweren Brief zu Mutter Erikas Haus. Ich war bei Kire und seiner Schwester Marina geblieben, um aufzupassen. Sie fingen im Vorgarten Schneeflocken mit dem Mund und es war schon am Dunkeln. Plötzlich begann Erika zu weinen. Ganz langsam ging sie Postbote Erik entgegen. Erik, der den Brief natürlich wie jeder gewissenhafte Postbote gelesen hatte, beruhigte Erika schon von Weitem. »Ist nicht so schlimm, nur Einberufung.« Kire fragte seine Mutter leise, warum sie weinte, wenn es nicht so schlimm sei. Erika trocknete mit einem spitzen Taschentuch die Tränen, steckte es unter ihre Kittelschürze und ging in die Hocke, um auf Augenhöhe zu sein. »Mit schlimm ist das so eine Sache, Kire. Schlimmer wäre ein Brief von deinem Vater, den er nicht selbst geschrieben hat. Aber er schreibt, dass der Greig sich jetzt die jungen Männer holt. Macht ein nicht so schlimm das Schlimme besser?« Während Kire noch darüber nachdachte, wie dies gemeint war, fiel Erik auf, dass Kires Mutter Greig gesagt hatte. Erik ging daraufhin ebenfalls in die Hocke, gesellte sich zu Kire und Marina und erzählte eine Geschichte, die er bei seiner Postrunde auf dem Gutshof erfahren hatte. »Erinnert ihr euch an den abgestürzten Grauen mit dem Storch? Nur der Propeller war noch heile.« Erika erschrak. »Was ist mit dem?« »Gutsherr Radek hat ihn mit dem Pferdewagen in seine Scheune geschleppt, den Propeller, nicht den Grauen. Den Grauen hat er ins Haus geholt.« »Ich würde mir nie einen Grauen ins Haus holen.«
»Ja, der ist immer gut zu allen, der Radek.«
»Und?« fragte Marina ebenfalls erschrocken.
»Na, ich habe ihn gesehen, den Grauen, am Fenster.
Er ist noch da. Ich traue keinem Grauen. Auch keinem Desertierten. Wer weiß, wofür der her ist. Bitte haltet euch fern vom Rittergut«, mahnte Erika. Marina erwiderte, »Mal sehen.« Kire starrte Erik an. Der verharrte regelrecht, als sei er eingefroren in seiner Bewegung. Erik beschlich das Gefühl, dass Kire etwas ahnte. Beide schauten in einen Spiegel der Zeit, genau in diesem Moment. Und sie waren irgendwie eins. Kurz oder lang, ich kann es nicht wirklich sagen, es war, als sei die Zeit stillgestanden. Neugierig landete ich neben den beiden. Kire schaute Erik tief in die Augen und alles, was sich eben noch langsam bewegte, blieb jetzt stehen und beschleunigte sich dann wieder. Ich war mittendrin in diesem Zeitstrudel und wusste nicht, warum. Erika und alles andere bewegte sich in Normalzeit. Sie ging gerade über die Straße, in der Hand das graue Schreiben. In diesem Brief stand, dass Zack zur Küstenwache nach Gedingen berufen wurde und dass für dieses Glück
Gutsherr Radek gesorgt hatte. Er war ein hochdekorierter Offizier im Ersten Weltkrieg gewesen, wurde aufgrund einer schweren Verwundung jedoch entlassen. Verwundert schaute ich Erika nach und bemerkte, wie sie ihr Taschentuch verlor. Es segelte gemeinsam mit den Schneeflocken zu Boden. Ich flog so schnell, wie ich konnte, um es abzufangen. Es gelang mir gerade noch rechtzeitig, bevor es in den nassen Schnee fiel. Ich kannte die Stickerei darauf. Einen roten Pferdekopf mit Horn. Der Kopf eines Einhorns. »Das ist von Großmutter«, rief Marina und ergänzte traurig. »Da sind unsere Tränen drin.« Marina schaute zu Kire und dann zu mir. »Was passiert hier, Piotr?« Ich sah ebenfalls zu Kire, der mir verlangsamt zuwinkte. Postbote Erik war verschwunden. Und Marina fragte, »Wo ist er hin?« Kire antwortete mit einem seiner seltenen Worte zu Menschen. »Zwischenwelt!« Erik war heimlich in das Haus geschlichen, um das Plumpsklo aufzusuchen. Das Häuschen, dessen Geheimnis ihm schon beim Anblick von außen Gänsehaut bereitete, stand an der gleichen Stelle wie 1945. Auch wenn es ihn magnetisch anzog, dachte er, was, wenn es kein Haus voller Schmetterlinge ist, sondern nur ein Plumpsklo? Erik stand vor der Plumpsklotür, seine Hand am Türriegel. Herbstschneeflöckchen wehten in sein Gesicht und die Finger wurden ihm langsam kalt. Als sie schon fast an der Klinke festzufrieren begannen, ließ Erik sie los und ging zurück in sein Posthaus. Er wurde von dem Gefühl übermannt, nicht dazu zu gehören, zu seiner eigenen Familie. Und er wusste, was dieses Gefühl ausgelöst hatte. Er gehörte einfach nicht in diese Zeit. Erika versuchte in dieser bedrohlichen Zeit alles, damit Kire seine Fähigkeit, bedingungslos lieben zu können, nicht gänzlich verlor. Immer vor dem Schlafengehen streichelte sie ihm über den Rücken. Sie nannte das Engelsflügel. Erik konnte dies des Öfteren durch das Kinderzimmerfenster beobachten und spürte dann ihr Streicheln auch auf seinem Rücken. Aber bei Kire schien es immer weniger Wirkung zu zeigen. Und auch das Summen des Liedes, das sie ihm immer zur guten Nacht summte, half nur zum Einschlafen. Kire hatte Angst. Angst um seine Familie. Wenn Erik morgens mit Kire am Frühstückstisch saß, spürte er sie nicht nur, sondern teilte sie auch mit ihm. Und auch ich bekam Angst vor den nahenden Kriegsfronten. Ich hatte sie aus der Luft gesehen, wie eine enger werdende Zange. Irgendwann setzte sich alles in Bewegung. So auch Erik. Er legte seine Hand wieder auf die Türklinke vom Plumpsklo und drückte sie herunter. Doch gerade als er die Tür aufziehen wollte, hörte er ein Telefon. Kires Familie hatte gar kein Telefon. Niemand in Otnoga hatte 1944 ein Telefon, außer den Gutsleuten Radek. Das Rittergut grenzte an Erikas Garten und es gab eine Telefonklingel draußen auf dem Hof. Bei Ostwind konnte man das Telefon hören. Das übermittelte jedoch in jener Zeit zu oft keine schönen Nachrichten. Es hatte jetzt nur einmal geklingelt, aber es reichte, um Erik abzulenken. Er ging ums Haus zum Waldweg und sah Kire am Posthaus vorbeigehen. Ich sah ihn auch. Erika hatte den Kindern aufgetragen, nicht über die Rittergutmauer zu klettern, sondern den Waldweg zu nutzen. Nachdem sich Kire einmal den Arm beim Sprung von der Mauer gebrochen hatte, beherzigte er Erikas Order widerwillig. Kire schaute jetzt kurz in den Vorgarten, wohl weil die Eichhörnchen ihre Walnüsse ausgruben, und begann dann zu laufen. Er lief oft zum Rittergut. Zum einen, weil die Gutsfrau Radek sogar noch in Kriegszeiten extra für Kire Sahnebrezeln backte, und zum anderen,
weil er die Hoffnung hatte, dass sein Vater dann anrief, wenn Kira auf dem Hof bei den Hühnern saß und ihnen Geschichten von Vater Franz und seinen Heldentaten erzählte. Am Vordach des leeren Stalls, die Ackergäule hatten die Grauen mittlerweile geholt und zu Kriegspferden gemacht, war die Telefonklingel angebracht, welche die Gutsleute ins Haus rief, falls das Telefon läutete. Ich war Kira oft zum Gutshof gefolgt. Sehnsüchtig starrte er dann beim Erzählen auf die glänzende Glocke, als könnte er sie durch Erzählungen, wie sein Vater so manches Tier gerettet hatte, zum Klingeln bringen. Heute schien Kira besonders schnell zu laufen. Und das machte Erik neugierig. Er knöpfte seine Postjacke zu und folgte ihm zum Gutshof. Eine Uniform war wirklich die perfekte Tarnung. Gerade weil sie so auffällig ist. Es musste eben nur die richtige sein, sonst wurde es lebensgefährlich. Ich wartete diesmal auf Erik und kreiste über dem Waldweg. Schon etwas vom Posthaus entfernt hörte ich ein Rumpeln im Haus. Ich drehte ab, flog zurück, schaute hinunter und sah nur das Pferd im Vorgarten. Vielleicht hatte Erik ein Fenster aufgelassen und die Eichhörnchen waren im Haus, um Walnüsse vom Küchentisch zu stehlen. »Hm, sollen Sie ruhig. Es wird ein strenger Winter«, dachte ich. Mit dem Winter hatte ich recht. Erik und ich erreichten das Tor vom Gutshof und ich sah von oben Radeks Hühner im Schnee und Kira mittendrin. Erneut klingelte die Telefonglocke vom Hof. Diesmal klingelte sie lange, sehr lange. Kira lief wie von einer Schnake gestochen zur Tür des Gutshauses. Kaum hatte er die Steinstufen des Eingangs erreicht, öffnete sich ein Flügel der rot-weiß gestrichenen Tür und Gutsfrau Radek trat hinaus. Frau Radek hatte nie Zeit, wie das so ist als Besitzerin eines Gutes. Egal, wer auf den Hof kam, sie hatte stets etwas zu tun. Nur Kira schenkte sie neben ihren Sahnebrezeln immer auch das, was man geliebten Menschen eigentlich am meisten schenken soll. Zeit. An diesem Tag trug sie den olivgrünen Jagdmantel ihres Mannes, der signalisierte, dass sie auf dem Weg in den Wald war.
»Ich wollte gerade Wild füttern. Mittagszeit, auch für die Tiere«, rief sie.
Aber wie zu erwarten, ignorierte sie für Kira ihr Vorhaben.
»Na, dann komm mal rauf zu mir, Kira.«
Erik schien sie noch nicht bemerkt zu haben, und so hielt er sich halb hinter dem Tor, damit es auch so blieb. Kira stieg freudig die Treppen hinauf, verlangsamte aber seine Schritte gleich wieder, da Frau Radek in die Hocke ging. Kira zögerte. Er hatte ein Gespür für Veränderungen, wie ich, und wir bekamen das Gefühl, dass etwas zu rollen begann. Etwas Großes setzte sich in Bewegung. Auch Erik fühlte etwas Besonderes. Als er Kira beobachtete, war ihm, als ginge er selbst auf die Gutsherrin zu. Er hatte erstmals mit Kiras Augen gesehen. Kira erreichte Frau Radek und diese nahm seine Hände, als wollte sie verhindern, dass er ihr weglief. Mein gutes Rabengehör hörte sie fragen. »Sag mal, habt ihr den Einberufungsbefehl für deinen Bruder Zack bekommen?« Kira tat, was er immer tat, wenn die Menschen ihn überforderten. Er schwieg. Ich fragte mich, wie Radek von Zacks Einberufung wissen konnten. Sie wussten wohl auch, dass er zu Hause war. Frau Radek ergänzte, »Mein Mann hat sich bemüht, Zack heimatnah unterzubringen.« Kira schwieg. Die Gutsherrin schaute ihm in die Augen, und auch Erik hatte das Gefühl, angeschaut zu werden, was er eigentlich auch so war. Gefühlvoll erzählte sie weiter. »Ist meinem Mann das wenigstens gelungen? Dann muss dein Bruder nicht direkt zur Front. Der Getreidewagen kann ihn mitnehmen. Da ist er auch auf der Fahrt sicher.« Kira blieb stumm. Frau Radek wurde nun eindringlicher. »Hör gut zu. Richte zu Hause aus, dass du, deine Schwester und deine Mutter mit unserem letzten Lastwagen an die Ostseefahrt. Der Wagen bringt in Kürze Möbel und auch meinen Mann nach Gdynia. Er wird euch beschützen. Er ist zwar kein guter Verwalter, aber ein guter Mensch. Deswegen will ihn das Komitee jetzt wohl auch austauschen und uns das Gut wegnehmen. Kire wollte schon loslaufen, als ihn ein »Warte« zurückhielt. Frau Radek stand auf, ging an ihm vorbei die Treppe hinunter in den Hühnerstall. Kire und Erik schauten ihr nach und wendeten ihren Blick dann wieder zum Haus. Denn hinter einem der Fensterkreuze sahen beide jemanden, der Kire beobachtete. Und es war nicht der Gutsherr. Der hatte so lange Haare, dass ich ihn auch von oben hinter dem Fenster erkannt hätte. Die Gutsherrin rief nun, »Nimm die hier als Dankeschön mit!« und kam mit einem Korb voll Eiern zurück und natürlich mit Sahnebrezeln. Kire blieb wortlos und Frau Radek lachte herzlich. »Seitdem du den Hühnern Geschichten erzählst, legen sie doppelt so viele Eier. Und jetzt ab nach Haus!« Kire und Erik schauten noch einmal zurück zum Fenster. Kire flüsterte, »Propeller!« und ging die Treppe hinunter. Er wusste, wer hinter dem Fenster gestanden hatte. Ich ahnte es auch. Es war der abgestürzte graue Pilot. Der Oberst. »Nicht trödeln!« rief Frau Radek. Kire befolgte die Anweisung und ging zum Tor. »Trödeln ist gefährlich in diesen Zeiten!« rief sie Kire hinterher. Schneller werdend lief Kire auf das Tor zu, hinter dem sich Erik genauso schnell versteckte. Ich flog nun Kire hinterher, denn ein ungutes Gefühl beschlich mich durch meine Gedanken an den Oberst. Ich fragte mich, ob der graue, abgestürzte Pilot etwas mit Zacks Einberufung zur Marine zu tun hatte, und sah gleichzeitig, wie Kire in den Vorgarten vom Posthaus ging und Marina überraschte, die hinter der Fenstergardine stand. »Marina?« rief er liebevoll. Marina ging zur Tür und reagierte schimpfend. »Wo hast du denn wieder rumgetrödelt?« Kire ging dorthin, wo das Pferd stand, das keiner gesehen haben wollte, und flüsterte, als hatte das Pferd ihn gefragt und nicht Marina. »Das ist kein Trödeln.« »Kire!« rief Mutter Erika vor ihrem Haus und winkte ihn zu sich. Kire, noch ganz in Gedanken, hob den Korb mit den Eiern und selbige purzelten wild durcheinander. Sowohl die Gedanken als auch die Eier. Erik kam hinzu und rief zu Erika hinüber. »Euer Mittagessen hat er verdient. Mit Geschichte. Geschichten.« Eriks Rufen musste Kire wohl bewegt haben, auch etwas zu rufen. »Und Zack kann nach Gdynia zur Marine. Marine. Wir auch. Ich meine, wir fahren auch nach Gdynia. Mit dem letzten Wagen vom Gutshof. Sagt Frau Radek.« Erika weinte und rief zurück. »Gdingen, du sagst ja nie viel, Kire. Aber wenn du etwas sagst, dann nur Gutes. Das ist unser Tor in die Zukunft. Die Gutsleute sind Engel.« Kire und Erik stutzten und riefen gemeinsam zurück. »Warum weinst du dann?« Insgeheim wussten sie. Die Tränen galten nicht nur Zacharia. Erika schwieg und ging wieder hinein ins Haus. Kire folgte ihr. Als Erik seinerseits ins Posthaus wollte, hüpfte Marina aus der Tür und stellte sich zum Pferd unter dem Walnussbaum. Dieser war der letzte Baum in Utnoga, der noch Blätter trug. Sein Blätterschattenspiel malte dem weißen Pferd bewegliche Flecken auf das Fell. »Ist das nicht bezaubernd? Das mit Gedingen, meine ich«, schwärmte Marina. Und Erik fragte, »Warum hat Gdingen eigentlich so viele Namen?« Marina antwortete philosophisch, »Namen sind Spiegel der Zeit. Und darum verändert man die Namen manchmal, um einfach dazuzugehören.« »Wozu?« fragte Erik nach. Ich landete im Walnussbaum und dachte, »Kommt darauf an.« »Kommt darauf an, wer das meiste zu sagen hat«, ertönte Zacks Stimme aus dem Posthaus. Er stand jetzt in der Tür
und war schon verwandelt in den weißhaarigen Alten. Ich beobachtete Erik und Marina und hatte ein Gefühl, als ob hier und jetzt irgendetwas nicht war, wie es sein sollte. Aber mir blieb keine Zeit zum Grübeln. Erika kam erneut aus ihrer Haustür und ich wusste, was sie jetzt rufen würde. »Kommt rüber, es gibt was zu feiern!« Erik schaute zum Pferd, drehte sich zu Marina und fragte überraschend mutig, »Siehst du das Pferd?« »Du siehst das Pferd, oder?« Marina nahm Erik an die Hand, lief mit ihm über den laubbedeckten Waldweg in ihren Vorgarten, zum Hauseingang und hinein ins Haus. Zack hob seinen angehängten Bart an, pfiff mich aus dem Baum und streckte die Hand aus. Ich flog zu ihm, setzte mich auf seinen Arm und im selben Moment begann es wieder zu schneien. Traurig schaute ich den Flocken hinterher, während Zack mir erzählte, »Ich weiß, welchen Brief Mutter bekommen hat, Piotr. Der Insulaner wird gehen und er wird den Piraten der Kinder mitnehmen. Schon bald. Ich werde es den Kindern sagen. Heute, in der blauen Stunde.« Ich dachte an die Geschichten, die Zack den Kindern früher als Louis Stevenson erzählt hatte. Ich vermisse sie jetzt schon, die Abenteuer von Kapitän Flint und der Suche nach seiner Beute auf der Schatzinsel und seinem fliegenden Schiff, dachte ich, und Zacharia nickte.
»Du hattest keine Ahnung, wer Erik Slowik war, Piotr? Seine Familie muss doch aber was gemerkt haben. Und Kire, der hatte doch längst begriffen, dass er in einen Spiegel aus der Zukunft schaut, oder?«
»Gut, als langjähriger treuer Begleiter einer zeitreisenden Prinzessin wusste ich das natürlich vom ersten Moment an. Und natürlich auch Erika und vor allem Kire. Marina und Zack waren nicht so offene Seelen wie ihr Bruder. Das soll nicht heißen, sie hätten Erik nicht erkannt. Aber sie öffneten sich mir nicht so wie Kire oder Erika. Und eingemischt hätte ich mich sowieso nie.«
»Gehörst du auch zu dieser Zeitpolizei?«
»Marinas geheimer Gilde?« »Ich sagte doch, sie war stets verschlossen mir gegenüber.«
»Sag mal, Paul ist immer noch weg. Nicht, dass der auf dem Klo durch die Zeit gereist ist, Piotr.«
»Der Tag von Zacks Abreise war gekommen.«
»Keine Antwort ist auch eine Antwort.«
»Es war kalt geworden. Anders als gehofft, war Erik noch immer nicht in der Lage, sich an diese Zeit und seine Familie zu erinnern. Kein einziges Anzeichen dafür, dass sie ihn erkannt hätten. Erik hatte das Gefühl, die Zeit liefe immer schneller und ihm davon. Aus diesem Gefühl heraus hatte er begonnen, unter Verfolgungswahn zu leiden. Ständig schaute sich Erik um, weil er dachte, der abgestürzte Oberst hätte es auf ihn abgesehen. Er hielt ihn für einen Handlanger der Grauen, der die letzten Männer für die Front suchte und fand. Denn nun wurden sogar Otnogas wichtige Kleinbauern einberufen und ihre Frauen flohen mit den Kindern nach Westen oder über das Meer. Als feinfühliger Rabe spürte ich Eriks Angst und leistete ihm immer öfter Gesellschaft. Die hilft gegen Angst. Eigentlich. Doch Erik zog sich mehr und mehr zurück. Aus Angst, entdeckt zu werden, von wem auch immer. Dazu gab es immer weniger Briefe und immer weniger Adressaten. So kam es, dass er irgendwann damit anfing, mir von allem zu erzählen, was ihn bewegte. Auch von seiner Furcht vor dem Schlafen. Denn er hatte große Angst, wieder unbeweglich in seinem Bett im Kinderheim aufzuwachen. Somit wusste ich, woher Erik kam, wer ihn geschickt hatte und warum. Dieses Wissen wog schwerer als harzer Eisenerz, denn ich konnte es weder teilen noch Erik helfen.
Die Zeitregeln, schon klar.
Naja, da ich nicht weiß, wann und wie Marina zur geheimen Gilde der Zeithüter gekommen war, kann ich auch nicht beurteilen, inwieweit sie damals die Zeitregeln auf Eriks Vorhaben angewandt hat. Vielleicht hatte es Erik wegen Marina so schwer, die Vergangenheit zu ändern.
Um seine Familie zu retten, auch Marina. Das ist total verrückt.
Das wäre es gewesen, Luke. Aber es kam alles ganz anders, als sich das Erik und vor allem Frau Horatio gedacht hatten.
So eine Wildschweinkacke, die gibt's ja auch noch. Nicht, dass die irgendwas Böses mit ihm vorhat, wenn Erik nicht herausbekommt, wo die Sternscheibe versteckt ist. Da läuft Erik doch im Kinderheim sicher auch die Zeit weg. Wie viel Zeit ist denn da überhaupt vergangen, während Erik so durch die Zeit gereist ist und Monate in der Vergangenheit verbracht hat?
Du musst dich noch gedulden, Luke. So wie dein Opa Erik damals, der genau dies auch nicht wusste und nun aufgrund dieser Ungewissheit in einen Handlungszwang gerät. Piotr, ich habe Gnast, in einem Traumtraum zu sein. Vielleicht schlafe ich noch, obwohl ich heute Morgen aufgewacht bin. Und erst nach dem nächsten Schlafen folgt das richtige Aufwachen. Ich wusste, was er meinte. Erik wollte nicht im Kinderheim aufwachen. Lieber träumen oder in der Zwischenwelt sein, anstatt in der Außenwelt. Dass ich auch nur der Teil eines Traumes hätte sein können, kam mir nicht in den Sinn. Dazu war alles zu real. Ich vermied es zu denken, wenn ich ihm Gesellschaft leistete. Zu groß empfand ich die Gefahr, etwas zu denken, das dazu beigetragen hätte, die Vergangenheit zu ändern. Zurück zu Zacharias Abreise. Es war einer der vielen Fluchttage, an dem sich die sammelten, welche Otnoga verließen, und die, welche im Dorf zurückblieben. Alle hatten Angst vor den Grauen aus dem Westen und den Roten aus dem Osten. Das sicherste war die Flucht nach Norden, übers Meer. Schiffsplätze waren begrenzt und reine Fluchtschiffe gab es kaum. Und der Landweg mitten durchs Haff mit seinen gefrorenen Seen war der reine Kampf ums Überleben. So gingen meist nur die Jüngeren, die Alten blieben. Doch anders als üblich würden diesmal auch zwei Jüngere zurückbleiben. Erika und Sohn Kire. Nur Zack und Marina sollten auf Radeks LKW mitfahren. Warum, wollte Erika niemandem erzählen. Kire war hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, mit ihnen zu gehen, und der Erleichterung, in Otnoga zu bleiben. Am Fluchttag allerdings lenkte ihn das rege Treiben in Erikas Haus ab. Während Erika noch die letzten Sachen für Marina in einen kleinen Koffer packte, war Zacharias schon unterwegs zum Gutshof. Er hatte seinen großen Hut auf die Bank vor dem Posthaus gelegt und die mitreisenden Kinder schon zum Gutshof gebracht. Nur Marina konnte sich nicht von ihrem Zuhause trennen und verabschiedete sich zum fünften Mal von den Ziegen, Hühnern, Katzen, Blumen, Büschen, Bäumen und Vögeln. »Bin ich jetzt ein Zugvogel?« rief sie ihrer fragenden Mutter zu. In ihrer Frage steckte viel Wahrheit. Die Kinder von Otnoga mussten unbedingt in friedlichere und wärmere Gefilde fliehen, wie die Zugvögel. Denn es würde ein gefährlicher, kalter Winter werden.
Das können Raben spüren.
Und auch Kire wusste das, nicht nur aufgrund seiner Gabe, das Wetter vorauszuhören. Ich hatte da so eine Ahnung von wem. Mich wunderte nur, dass Kire selbst nicht mitfahren sollte. Da die Abreise der Kinder sogar geheim gehalten wurde, bestand zumindest die Möglichkeit, dass auch Kires Flucht bevorstand. Ja, Menschen vertrauten sich nicht mehr in dieser Zeit. Schließlich hatten die Grauen verboten, sich für eine Flucht zu rüsten, wie sie es nannten. Und die Strafen dafür hatten ihre Schatten bis nach Otnoga geworfen. Wenn ich auch sonst kaum etwas wusste, hatte mir Erika das erste Reiseziel der Kinder verraten. Danzig. Von dort fuhren letzte Schiffe nach Dänemark. Der Lastwagen mit Möbeln der Gutsleute Radek musste nach Gedingen. Und Danzig lag auf dem Weg. Die Hälfte der Ladefläche hatten die guten Radeks für die Dorfkinder reserviert.
An jenem Morgen saß ich zusammen mit Postmann Erik Slowik auf der Bank vor dem Posthaus. Wir warteten darauf, dass Erika, Marina und Zack aus dem Haus kamen, um zum Rittergut zu gehen. Kire war mit den anderen Kindern schon vorgelaufen. Der sonst so gut informierte Postbote wusste nicht, warum der Lastwagen ohne Kire und Mutter Erika fahren würde, und grübelte laut darüber nach. Marina kam nun aus dem Haus, schaute sich noch einmal um, und ich fühlte, dass sie nicht fort mochte. Erika kam mit einem Bollerwagen aus dem Schmiedeschuppen, und beide setzten sich wortlos Richtung Gutshof in Bewegung. Erik am Boden und ich in der Luft folgten ihnen mit etwas Abstand. Soll das alles so sein? Oder habe ich schon zu dieser Flucht beigetragen? Dachte Erik. Noch traute ich mich nicht zu antworten.
Na, wieder wegen den Zeitregeln.
Zeitregeln? Ja, vor Radeks Herrenhaus stand der Lastwagen schon zur Abfahrt bereit. Kires Schmetterlingsbande war ein letztes Mal vollständig angetreten. Oda und Elsbeth flankierten ihren Anführer, der von Hündin Laika begleitet wurde. Wie beim Tambourmajor in einer Parade des Spielmannszugs zogen die anderen Bandenmitglieder an Kire vorbei und ahmten dabei die Spielmannszugversion von Tochter Zion mit dem Mund nach.
Ich kann das jetzt wieder sehen und na klar erinnert mich das an unsere Brockenbande mit dir, Piotr, und Henrys Hündin Silva.
So, so. Jedenfalls konnten alle Kinder das Weihnachtslied auswendig, da der Spielmannszug es das ganze Jahr zu allen Gelegenheiten spielte. Nur der kleine René hatte noch ein paar Probleme mit einigen Tönen und vermischte sie mit der französischen Nationalhymne.
Nicht ungefährlich in jener Zeit, oder?
Die Kaschuben hatten immer ein gutes Verhältnis zu Frankreich. Da wurde höchstens noch mitgesungen. Auf Französisch natürlich. Während ich über dem Gutshof kreiste und Erik langsam zu seiner Familie ging, kletterten schon alle auf den Wagen. Die Kleinsten wurden von Zack hinaufgehoben.
War er denn als alter Inselmann verkleidet?
Das war er.
Dann sollte er nicht in den Krieg?
Auch wenn die Gutsleute von Zacks Tarnung gewusst und es niemandem sonst im Dorf verraten hatten, wurden wir alle in Erikas Familie unser ungutes Gefühl darüber nicht los. Erika war klug genug, nicht blind allen guten Vorschlägen und Vermittlungen zu folgen. Kurz gesagt, Zack sollte erst einmal als alter Mann mitfahren und sehen, wohin die Reise ging. Natürlich gab er sich einen neuen Namen, denn außerhalb von Otnoga wäre ein so exotischer Name wie Kahanamoku sicher zu sehr aufgefallen.
Was für einen Namen denn? Sag's nicht, ich hab da so eine Ahnung. Janusz, stimmt's? Zack war Janusz 1945, als Erik auf seinem Ausgang nach Otnoga zurückkam.
In der Tat. Zack wählte den Namen Janusz, was so viel bedeutet wie »Ich bin der, der ich sein werde«. Ja, er hatte Erik all die Geschichten über seine Familie im Gasthof erzählt. Als Janusz.
Und war das zu Anfang nun eine Traumreise? Oder auch schon eine Zeitreise? Ich meine, als er von Frau Horatio nach Odnoga geschickt wurde, zu Janusz, Alicia, Gustav und Alfons und den Wirt vom einäugigen Hahn.
Du weißt doch schon aus eigener Erfahrung mit Henry und der Brockenbande, wie das geht, Luke.
Zum Beispiel mit Opas Spieluhr?
Kire wusste zumindest über die Spieluhr, dass seine Schwester sehr an ihr hing, weil selbige sie an Großmutter Alicia erinnerte. So gab er Marina schluchzend Alicias Spieluhr und seine Schwester streichelte ihn dafür. Erik stand ganz in der Nähe, sah dies und dachte, sie streichelt Kire wie mich im Heim, wie ein Engel. Ich war mittlerweile bei Marina gelandet und lauschte, wie sie flüsterte, als hätte sie Eriks Gedanken hören können. Engelsflügel werden dich beschützen. Anschließend drehte Marina die Kurbel und schwärmte La Paloma, die Taube, das Lied der Freiheit. Kire nickte,
zögerte ein wenig und entschied sich dann doch zu sprechen. Erinnere dich daran, wenn du vergisst, wie sie sich anfühlt. Mutter Erika drückte Marina so lange, bis der Pfarrer sie ermahnte. Zacharia, oder vielmehr der alte Janusz, hob seine Schwester auf den Wagen und stieg selbst hinauf, während Erika zum Pfarrer ging und etwas auf Polnisch zu ihm sagte. Da aber Erik mittlerweile auch nach hinten zu Zacharia gegangen war, blieb ich bei den Kindern und konnte auf die Distanz Erikas Worte nicht richtig verstehen. Zack warf seinem Bruder etwas zu, das dieser gekonnt auffing. »Ahoi, kleiner Bruder! Nimm die, bis wir uns wiedersehen!«
»Eine Taschenuhr, so wie die von Erik!«
Es war in der Tat eine Taschenuhr, wie die des Postboten Erik Slowik. Und jene war mir bei Zack vorher nie aufgefallen. Kire drückte auf den Knopf an der Oberseite der Uhr und ließ den Deckel aufspringen. Instinktiv griff Erik an die Postuniform, um zu fühlen, ob seine Taschenuhr noch da war. War sie. Im selben Moment strahlte ein buntes Leuchten aus der Uhr in Kires Hand auf Marina.
»Ich sehe es, als wenn es bis hierher strahlt, durch Zeit und Raum«, würde Henry jetzt sagen.
Kire schaute auf seine Schwester. Erik und ich auch. Und wir sahen etwas Unerklärliches. Etwas, das in jenem Moment meine Sicht auf alles komplett veränderte. Wohl auch Eriks. Das spürte ich. Marina begann, sich aufzulösen. Erik war wie gelähmt. Kira erschrak und Zack befahl, »Deckel zu! Du wirst schon wissen, wann du sie wirklich brauchst!« Kira gehorchte und Marina vervollständigte sich wieder. Im geschlossenen Zustand erkannte Erik die Uhr noch besser. Es war die gleiche, die ihm Frau Horatio mit auf die Reise gegeben hatte. Erik traute sich nicht, seine Uhr aus der Tasche zu holen und sie mit Zacks zu vergleichen. Und mir blieb auch keine Zeit, das Gesehene zu verarbeiten, da der LKW anfuhr, ich hochflog, von oben in den Laderaum blickte und sah, wie alle Kinder durcheinander purzelten. Auch Marina. Nur Zack blieb standfest und winkte zum Abschied. Erika kam wieder zu uns und wir schauten mit den anderen Angehörigen und Freunden dem Wagen nach. Länger, als er zu sehen war. Kire und Erik schauten sich an. Sie sahen, hörten, fühlten und dachten wohl auch das Gleiche. Nur trauten sie sich nicht zu sagen, was beide dachten. Erikas Blick auf sie wirkte nachdenklich. Und ich fragte mich, was sie wirklich wusste. Mit einem typischen »Lasst uns nach Hause gehen und Malzkaffee trinken« zerstreute sie meine Frage. Doch diesmal flog ich nicht mit zu Erik ins Haus, denn der rief »Hab noch Post!« Es war natürlich eine Ausrede und Erika antwortete »Ich weiß«. Wieder zu Hause saß ich mit Erika in der Küche, bekam Kirschkompott und sah aus dem Fenster. Kire ging den Waldweg hinauf zu seinem Baumhaus. Da klopfte es an der Tür. Es dauerte ungewöhnlich lange, bis Erika öffnete und den Klopfer schweigend hereinließ. Es war Erik. Ohne Post. Mit für mich ungewöhnlichem Nachdruck fragte er, »Du sagst mir jetzt, warum ihr nicht mitgefahren seid. Die Pomerellen werden bald von Ost und West eingekesselt sein. Es ist gefährlich hier.« Erika antwortete, aber sehr leise, als würde sie belauscht. »Wir warten auf Franz, sonst findet er uns nicht. Zusammen fahren wir dann auch über die Ostsee auf eine geheime Insel zu Großmutter und Großvater. Jetzt muss ich aber deine Wäsche waschen.« »Meine Wäsche habe ich doch schon geholt«, erwiderte Erik. »Dann eben Kires Wäsche, ist doch dasselbe.« Erika schob Erik Slowik aus der Tür und knallte ihm selbige vor der Nase zu. Eriks Gedanken wirbelten erneut durcheinander. Sie hat dasselbe gesagt, nicht das Gleiche. Heißt das jetzt, Sie weiß, wer ich bin? Sie ist auf alle Fälle nicht ehrlich zu mir. Ich fragte mich Ähnliches, vermied es aber weiter, in Eriks Gegenwart zu denken. Erika wusste ganz sicher, dass Franz nicht so bald zurückkommen würde. Was also hielt sie dann noch in Otnoga? Kire war jetzt das einzige Kind im Dorf. Erika beantwortete meine fragenden Gedanken direkt. Kire ist jetzt der Mann im Haus. Ich brauche einfach Hilfe. Ich schaute sie ungläubig an. Ist ja gut. Das ist nicht der wahre Grund. Da hätte auch der Postbote helfen können. Kire bringt Liebe in den Ort und zu den verbliebenen Menschen und Tieren. Auch wenn er nur schweigt. Oder vielleicht gerade, weil er das tut.
Naja, wenn Opa heutzutage im Dorf ist, gibt es eher Hiebe statt Liebe. Obwohl, eigentlich liebt Opa auch alles um ihn herum. Er zeigt das nur nicht so.
Vielleicht liegt das an den Sorgen, die er heute hat. Damals versuchte Erika alles, um Kire etwas Sorglosigkeit zurückzugeben. Erzählend, ein Holzscheit lang und singend. Wie Kire konnte auch Erik immer öfter nachts nicht schlafen und stand dann an Kires Kinderzimmerfenster, um Erikas Schlaflied zu hören. Wenn er auch noch keine Erinnerung dazu hatte, so bekam Erik gute Gefühle durch dieses Ritual. Geborgenheit und Schutz von einer Mutter. Doch es kam ein Tag, als Kires Gefühle sich veränderten. Er fürchtete sich nun sogar vor dem geliebten Schlaflied. »Mai, Käfer, flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Mai, Käfer, flieg.« Auch wenn Erika dieses Lied nur noch summte, hatten Kire und Erik Angst vor dem Text. Er erzählte von Einsamkeit. Dieses Gefühl kannte Erik gut, Kire aber nicht. Noch nicht. Nur das Vermissen, das wurde immer stärker. Kire vermisste seine Kinderbande, Oda und Else, die Schule, die Größeren in seinem Alter und sogar die älteren Kinder. Auch wenn sie ihn oft gehänselt hatten, und noch viel mehr aber vermisste er Zack und Marina, die Großeltern, Vater Franz und seine Fantasie. Es war, als wäre mit den Fortgegangenen die Fantasie des ganzen Dorfes geflohen. Nur Kires Blick für die Dinge um ihn herum war ihm geblieben. Da es in seinem Baumhaus zu kalt geworden war und sowohl sein Insektenpublikum als auch die Pflanzen Winterschlaf hielten, verschwand Kire jetzt oft mit einem Buch im Plumpsklohäuschen. Erik hingegen blieb fast nur noch in seinem Posthaus. Doch auch meine Gesellschaft half nicht gegen seine lähmende Ratlosigkeit bei all seinen Fragen. Eines Abends, in der blauen Stunde, ging Kire nicht ins Plumpsklohäuschen, sondern zu Erik und mir ins Posthaus und sagte frei heraus, »Ich glaube, wir sind so allein, dass wir schon lange gar nicht mehr hier sind.« Ja, es steckte viel Philosophie in Kires Worten. Auch Erik Slowik bewunderte dies und dachte, Kire ist so viel freier im Erzählen als ich. Was für eine Begabung ist mir da mit meinen Erinnerungen verloren gegangen. Ich bin nicht mehr Kire. Werde ich mich jemals wieder daran erinnern, wie das ist, er zu sein? Er darf nicht sehen, wer oder was aus ihm werden wird. Ich kann ihm nicht sagen, wer ich bin. Ich versuchte, Erik mit einer zeitlosen Weisheit zu beeinflussen. Die Zukunft befindet sich in steter Bewegung.
Das kenne ich irgendwoher.
Auf meine philosophische Hilfe reagierte leider keiner von beiden. Erik wusste mittlerweile über Kire, er mag nicht angelogen werden. Bis heute. Sein Paradies um ihn herum basiert auf Ehrlichkeit. Tiere sind ehrlich, Pflanzen sind ehrlich, Wind und Regen sind ehrlich und die Sonne ist es auch. Menschen waren es oft aber Kiri gegenüber nicht. Wenn Menschen, denen er dennoch vertraute, auch nicht mehr ehrlich zu ihm wären, dann würde sich Kiri komplett in sein menschenloses Paradies zurückziehen. Und das wollte Erik um keinen Preis. Nicht für Kiri und auch nicht für ihn. Er wusste auch, zur Ehrlichkeit gehört, nichts Wichtiges zu verschweigen. Aber Alicia hatte ihm das Zeitgebot mit auf den Weg gegeben, sich nicht zu enttarnen. Kein Wunder, dass sich Erik in das Posthaus zurückgezogen hatte. Vielleicht war Kiris Familie durch ihre Großmutter ja auch vorbereitet worden auf seinen Besuch und hatte mich nur nicht eingeweiht. Erik konnte sich leider nicht daran erinnern. Nicht, was ihn und mich erwartete. Oder eben auch nicht.
Und der Greig, ging er an Odnoga weiterhin vorbei?
Die Schatten im Dorf verschlüsselten ihre Gedanken nicht so wie du oder dein Opa. Sie hatten ihre Liebe zum Leben vollständig der Angst geopfert und munkelten vom Krieg aus dem Westen, vom Krieg aus dem Osten und vom Ende der Welt. Es brauchte schon Unmengen an schönen Fantasien, gegen diese schrecklichen Gedanken anzudenken. Oder Taubheit. Ja, Kiri schützte sich jetzt gegen das Munkeln mit einer Mütze der Stille, wie er sie nannte. Der, welcher so gerne die Welt um sich herum hörte, trug nun zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Pudelmütze, die er vollständig über seine Ohren zog. Als konnte sie die Munkeleien aus dem, was er hörte, herausfiltern. Er redete jetzt nur noch mit Laika, seinen Ziegen, Hühnern, Schweinen und mit einem bestimmten gepunkteten Pferd. Und die Menschen im Dorf redeten auch nicht mehr mit ihm. Es wurde nun still um Kiri herum. Sehr still. Winterstill. Mit den anderen Kindern war auch die blaue Stunde aus Odnoga verschwunden. Die vom Krieg Vertriebenen fehlten und die Gebliebenen kamen zum Sonnenuntergang nicht mehr zusammen zum Erzählen oder Musizieren. Kein Lied und keine Geschichte erhellte mehr ihre Herzen. Nur Mutter Erika erzählte Kiri noch etwas und sang alte Lieder. Denn mit Geschichten und Liedern fiel die viele Arbeit leichter, die sie nun zu zweit bewältigen mussten. Denn Briefträger Erik Slowik blieb ja im Posthaus. Trotz des Krieges hatten Kiri und Erika alles, was man zum Leben brauchte. Eine Kuh, Ziegen, Hühner mit Hahn, einen Gemüsegarten und 22 Obstbäume. Alishas Mann Hauke hatte allen Namen gegeben, als er seine Frau im Exil in Odnoga besuchte. Weil die Bäume dann besseres Obst tragen, wenn man mit ihnen reden kann, erklärte er. Und auch der Satz, das Paradies ist um uns herum, soll von Kiris Opa Hauke stammen. Kiri hatte diese Weisheiten natürlich mehr als verinnerlicht. Kiri verließ ohne ein weiteres Wort das Posthaus und ich flog mit ihm. Ich betrachtete von oben die Schmiede, deren Feuergeheimnis Franz einst an ihn weitergegeben hatte. Aber dieses Feuer brannte nicht mehr, seitdem Franz an jenem Tag von den Schwarzuniformierten mitgenommen worden war. Und keiner in der Familie wusste, wohin sie ihn gebracht hatten. Kiri stand nun vor der Schuppentür und zögerte hineinzugehen und das Feuer wieder zu entzünden. Irgendetwas machte ihn unsicher, zerstörte damit seine Fantasie und ließ damit allmählich sein drittes Auge erblinden. Jetzt, zum Ende des Herbstes, sah ich Kiri mützenstill die letzten fliegenden Schmetterlinge fangen und in das Plumpsklohäuschen an seinem Elternhaus bringen. Immer öfter zog er sich mit Hündin Laika jetzt in das kleine Häuschen zurück, vor allem, wenn es regnete. Der Weg zum Baumhaus war zu weit, um trocken und warm dort anzukommen, und Kiri mochte es gar nicht, nass zu werden. Erik hatte die Schmetterlingslaube bisher gemieden, aus Angst, es wäre doch nur ein Plumpsklo. Doch seit Kire dort viel Zeit verbrachte, schwanden wenigstens diese Zweifel bei Erik. Und so beschloss er eines trüben Herbstnachmittags, heimlich zum Plumpsklohäuschen zu gehen, um dort endlich Antworten auf seine lähmenden Fragen zu finden. Er zog sich seine Postuniform an, schlich auf Erikas Grundstück und hinter das Haus zum Plumpsklo. Ich folgte ihm und setzte mich aufs Dach. Mittlerweile waren Eriks Gedanken so durcheinander, dass er sogar befürchtete, einen verletzten oder sogar toten René dort zu finden, was natürlich völlig absurd gewesen wäre. Denn der kleine René war ja auf dem Weg in den Norden, und ein Toter wäre den Besuchern dieses stillen Örtchens sicher aufgefallen. Aber Angst ist nun mal nicht rational. Und so zögerte Erik noch immer, die Tür zu öffnen. Wieder stand er vor der alten Holztür des Plumpsklohäuschens. Wieder streckte er nach langem Zögern seine Hand aus und klopfte an der Tür, um einen ersten Schritt zu machen. Fast hoffte er, dass jemand »Besetzt!« rief. Fehlanzeige. Das Plumpsklo schien frei. Es begann zu regnen. Schneeregen. Als wollte ihn sogar der Wettergott dazu bewegen, über seinen Schatten zu springen. Auch er mochte es gar nicht, nass zu werden. Ich sage ja, er hatte mehr von Kire, als er dachte. Erik drückte die schmiedeeiserne Klinke herunter und erinnerte sich, dass anders als in diesem Moment des Jahres 1944 im Januar 1945 ein Holzriegel die Tür verschlossen hatte. »Warum ist mir das nicht schon früher aufgefallen?« wunderte er sich. Der Schneeregen wurde stärker und nun gesellte sich auch noch Wind dazu, als ganz in der Nähe ein Schuss fiel. Ich flog zu Erik herunter, der kurz einen stechenden Schmerz in der Schulter spürte, die Tür aufstieß und sich in die kleine Hütte schmiss. Anders als befürchtet, lag außer ihm niemand dort drinnen. Genauer gesagt, konnten wir gar nicht sehen, ob dort jemand lag, denn wir schauten in ein Nichts.
»Alles dunkel, ich sehe auch nichts mehr.«
Ich hüpfte Erik hinterher, und im selben Moment fiel die Tür hinter uns zu. Nur der Wind, dachte ich, und versuchte, damit meine eigene Angst wegzudenken. Da Postboten oft mit kleinen, aber nützlichen Dingen beschenkt wurden, hatte Erik ein Päckchen Streichhölzer in der Jackentasche. Er zündete ein Streichholz an und suchte nach einer Kerze, statt direkt zu schauen, ob wir in einem Schmetterlingsparadies waren oder nur in Erikas Plumpsklohäuschen. Auf einem vorstehenden Dachbalken stand
eine Petroleumlampe.
»Das ist neu«, dachte Erik laut, um auch sich seine Angst zu vertreiben. Die Lampe zündete ganz langsam. Und genauso langsam erhellte sich der Raum. Erik atmete hörbar auf. Es war die erhoffte und für die kleine Hütte viel zu große Schmetterlingslaube. Aber sie hatte sich stark verändert zu dem, was er 1945 betreten hatte. »Irgendwie vernebelt«, dachte Erik. »Ich für meinen Teil war tatsächlich noch nie dort drinnen gewesen. Warum sollte ich mich auch in einem Menschenklo aufhalten?« Und dass dies ein solches Paradies war, hatte mir niemand von den Eingeweihten verraten. Warum auch immer. Von innen wirkte das kleine Häuschen so viel größer als von außen. Wie eine riesige Gartenlaube mit Pflanzen, dachte ich. Und Erik ergänzte, und noch mit viel mehr Schmetterlingen als in der Zukunft. Erik hörte meine Gedanken und fragte, »Ich dachte schon, du bist stumm im Koppe. So oft, wie ich dir schon was erzählt habe. Na, wie auch immer. Weißt du, wer...« Erik hielt inne und fasste sich an die Schulter. Sie schmerzte wohl noch immer. Er griff in die Uniform und flüsterte: »Keine Schusswunde, aber ein Einstich, wie von einer großen Mücke oder einer Spritze.« Spritzen kannte Erik viele aus dem Heim. Spritzen gegen Viren, Spritzen gegen Muskelkrämpfe vom Liegen und Spritzen, zu denen Frau Horatio keinen Kommentar abgab, sondern nur zustach. So wie jetzt. Das Geräusch einer klappenden Tür lenkte uns vom gegenseitigen Fragen ab. »Wir sollten hier verschwinden«, dachte Erik plötzlich und setzte den Gedanken laut fort. »Kire darf mir hier nicht begegnen.« Wir sahen im Nebel, wie sich die Tür der Laube schloss und zwei Personen eintraten. Kire war es nicht, das hätte ich gefühlt. Im Schutz des Nebels schlich Erik mit mir auf dem Arm tiefer in die Laube und versteckte uns hinter einem Regal mit schlafenden Schmetterlingen. Angst beschlich mich, und wenn ich mal Angst habe, dann knirsche ich mit dem Schnabel.
»Ich weiß.«
Erik hielt vor Schreck die Luft an. Danach folgte er immer ein großes Ein- und Ausatmen. Sein Ausatmen traf genau einen regenbogenfarbenen Schmetterling. Der wachte auf, klappte seine Flügel aus und flog direkt
auf Eriks Nase. Wohin auch sonst?
Im selben Moment bekam Erik eine weitere Erinnerung, die er in Gedanken erzählend mit mir teilte. Wie befreit erzählte Erik, wie Marina mit 5 Jahren heimlich die Schnapsdestilliermaschine im Kartoffelkeller entdeckt hat. Man musste sie damals im Keller verstecken, weil Männer aus der Nachbarschaft zum illegalen Kartenspielen in selbigen kamen, zu ihrem Vater. Und als der sie fand, weil er ein Säuseln hinter den Kartoffelsäcken gehört hatte, war Marina vom Destillierdampf schon betrunken gewesen. So konnte Vater Franz sie natürlich nicht aus dem Keller lassen, und Marina musste stundenlang ihre Sauflieder mitsingen. Von hübschen Weibern und garstigen Ehefrauen. Ich musste innerlich lachen und vertrieb damit meine Angst. Der Schmetterling flog zurück auf seinen Platz und nahm wieder die Schlafstellung ein. Jetzt bemerkte ich auch Hündin Laika vor der Wand, an die sich Erik anlehnte. Er bemerkte sie auch und hörte, wie ihr Schwanz wedelte und gegen das Holz schlug. Erik versuchte ihr ein Gedankenkommando zu geben, doch leiser zu wedeln. Und es funktionierte. Die 2 Menschen in Kapuzenmänteln waren derweil zu einem Regal gegangen, auf dem kleine geschnitzte Piratenschiffe standen. »Die sind von Franz«, sagte einer der beiden mit weiblicher Stimme. »Die Gutsherren«, dachten Erik und ich. Die andere Gestalt hatte die Kapuze weit ins Gesicht gezogen, wohl um besser nicht erkannt zu werden. Diese blieb uns also vollends verborgen. Die weibliche Stimme schaute sich um. »Die Scheibe ist hier drin. Ich weiß es.«
»Ganz sicher?« fragte die angesprochene Gestalt mit männlicher Stimme.
»Ganz sicher. Ich habe den Schmied beobachtet. Und der war hier ständig drin, wie du an den Holzpferdchen unschwer erkennen kannst. Ganz sicher, ich habe den Schmied beobachtet. Und der war hier ständig drin, wie du an den Holzpferdchen unschwer erkennen kannst.« Uns blieb keine Zeit, das Gehörte zu überdenken, denn der ihr gegenüberstehende Kapuzenmann wurde so laut, dass seine rauklingende Stimme auch Laika draußen noch hören konnte. »Wir brauchen die Scheibe, damit der verdammte Krieg endlich aufhört!« Gutsherrin Radek nickte und umarmte den Mantelmann. Sie blickte dabei über seine Schulter in unsere Richtung. Der Mantelmann nahm behutsam eines der geschnitzten Piratenschiffe vom Regal. Erik erkannte es sofort als jenes, welches in seiner Manteltasche gefunden wurde, als er ohne Erinnerungen ins Kinderheim kam.
Mir wurde mulmig und Frau Radeks Stimme traurig.
»Lass die Finger von dem Schiff. Er hat es für seinen Sohn geschnitzt und wird es ihm geben, wenn er zurückkommt.« wenn er zurückkommt?«
Im selben Moment hörten wir, wie draußen ein Holzscheit aus dem Stapel purzelte. »Kire«, dachte ich, um ihn zu warnen. Allerdings schien auch die Gutsherrin zu ahnen, wer dort lauschte. Frau Radek ging zur Laubentür und schwang sie auf. Ein kurzes »Uff« war zu hören. Ich dachte sofort, Kire stände neben der Tür und wäre beim Öffnen kräftig gegen die Wand gedrückt worden.
»Niemand zu sehen«,
rief Frau Radek und kam in die Laube zurück. Der Mantelmann schwieg und steckte das geschnitzte Piratenschiff in die Manteltasche. Erik neben mir begann zu zittern und seine Beine schienen wackelig wie Pudding. Ich hörte einen Gedanken, der gleich mehrere Fragen in ihm auslöste. »Ist das vielleicht mein Piratenschiff und mein Mantel? Wer ist dieser Mann?«
Frau Radeks Anweisungen lenkten mich ab.
»Lasst uns an die letzten Blätter an den Bäumen denken, den letzten warmen Wind, die einschlafende Natur, die in den Süden ziehenden Vögel. Es ist Zeit, niemands Zeit.«
Die Gutsherrin zündete eine Petroleumlampe an und ging mit ihr in die dunkelste Ecke der Hütte. Der Mantelmann folgte ihr. Das Licht beleuchtete die vorher nicht sichtbare, völlig freistehende Sternenscheibe. Das reflektierte Licht schien auf ein Regal mit grünen Schmetterlingen.
»Alishas Schmetterlinge«, erinnerte sich Erik, und selbige breiteten daraufhin in all ihrer Pracht die Flügel aus. Staub schwebte in den Raum und wurde vom reflektierenden Licht der Scheibe so beleuchtet, wie Erik es schon einmal erlebt hatte. Doch diesmal entstand keine regenbogenstaubige Wand im Raum, wie bei Eriks Sprung ins Jahr 1944. Die Gutsherrin nahm die Scheibe und ging zielstrebig zurück zur Tür. Der Mantelmann entriss sie ihr und schimpfte:
»Willst du damit gesehen werden? Und warum war sie eigentlich unversteckt?«
»Ich hab da so eine Ahnung.«
Gutsherrin Radek ging und ließ die Tür dabei auf. Der Mantelmann steckte die Scheibe unter seinen Mantel und schlich ebenfalls hinaus.
Als wir den beiden vermeintlichen Dieben folgen wollten und Erik durch die Laubentür trat, hörte ich den knirschenden Schnee unter seinen Füßen. Der Winter war da und unsere Vorgänger hatten ihre Spuren hinterlassen. Auch Kire. Ich erkannte die Abdrücke seiner kleinen Füße sofort. Frau Radek hatte Kire sicher entdeckt, ihn aber nicht verraten. Erik hingegen war zu aufgewühlt gewesen, als dass er mit Kires Augen hätte sehen können oder Schlüsse aus diesem merkwürdigen Erlebnis hätte ziehen können.
»Ich bin nicht zu aufgewühlt und ziehe meine Schlüsse.«
Nichts von diesen Phrasen, die die grauen Männer schlagen. Kannst du denn nicht sehen, wie sie an der Ecke stehen? Reich vor Gier nach deiner Angst, warten sie, bis du nicht mehr kannst. Du willst vor den Lügen fliehen, die auf ihrer Straße blühen. Mit Bedacht haben sie gelogen und haben dich und mich betrogen. Keine Achtung vor dem Leben, kein Mut und kein Vergeben. Flieh, Käfer, flieh, dein Vater ist im Krieg. Deine Mutter ist in Pepperland und Pepperland wird abgebrannt. Flieh,
Flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pepperland und Pepperland wird abgebrannt. Wenn der Hass den Schlund aufreißt und dich in die Tiefe reißt, nur die Hoffnung ist dein Freund, hast du doch nur vom Frieden geträumt. Doch Vergebung stirbt zuletzt, wenn du dich in Bewegung setzt. Flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pepperland und Pepperland wird abgebrannt. Flieg, Käfer, flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pepperland und Pepperland wird abgebrannt. Du bist müde vom Wandern, von einem Land zum anderen, flieg los. Bauen Zäune statt Brücken, deine Angst wird dich erdrücken, flieg los. Oh, oh, flieg los. Oh, oh, flieg los. Dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pepperland und Pepperland wird abgebrannt. Flieg, Käfer, flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pepperland und Pepperland wird abgebrannt. Flieg, Käfer, flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pepperland. Und Pepperland wird abgebrannt. Flieg, Käfer, flieg. Dein Vater ist im Krieg. Deine Mutter ist in Pepperland. Und Pepperland wird abgebrannt. Flieg, Käfer, flieg. Dein Vater ist im Krieg. Deine Mutter ist in Pepperland. Und Pepperland wird abgebrannt. Flieg, Käfer, flieg. Dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pepperland und Pepperland wird abgebrannt.